Liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden uns in unserem heutigen Gespräch, zu dem ich Stefan Kreuzberger begrüße, mit einem Bundesministerium befassen, das wie kein anderes für die Geschichte des Antikommunismus im Nachkriegsdeutschland steht, das aber gleichzeitig auch den politischen Wandel symbolisiert, der in den 1960er Jahren mit dem Stichwort der neuen Ostpolitik verbunden ist. Ich meine das Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen. Bevor wir aber näher darauf eingehen, möchte ich Ihnen einen kurzen Auszug aus einer Aussprache zur 6. Sitzung des Deutschen Bundestages vorspielen. Die fand am 24. September 1949 statt und es spricht Heinrich von Brentano, der spätere Bundesaußenminister.
Da geht die Debatte schon wieder weiter. Der nächste Abgeordnete ist aufgerufen. Es ist Dr. von Brentano als Sprecher der Christlich-Demokratischen Union.
Meine Damen und Herren, weil wir der Meinung waren, dass hier eine ganz besondere Aufgabe zu lösen ist, haben wir ja auch ein Ostministerium geschaffen. Dieses Ostministerium ist nicht dazu da, um etwa völkerrechtliche Beziehungen zum Osten aufzunehmen. Es soll vielmehr auch im Bewusstsein der Deutschen in der Ostzone die Tatsache erscheinen, dass wir die Einheit Deutschlands nicht nur wünschen, sondern auch im Rahmen des Möglichen vorzubereiten entschlossen sind. Dass wir bereit sind, nach der Ostzone hinzuhören, zu verfolgen, was dort geschieht und auch alle diese psychologischen und tatsächlichen Vorbereitungen zu treffen, die getroffen sein müssen, wenn dieser Wunsch nach der Einheit sich verwirklicht. Und so glaube ich doch, dass dieses Ostministerium eine echte deutsche, eine echte politische Aufgabe hat und dass wir unter keinen Umständen darauf verzichten durften, ein solches Ostministerium zu errichten, von dem ich glaube sagen zu können, dass es in der Person meines Freundes Jakob Kaiser den richtigen Leiter gefunden hat.
Ja, Herr Kreuzberger, ein wichtiger Name im Zusammenhang mit dem Ostministerium ist schon gefallen, Jakob Kaiser. Älteren Hörern wird das Ministerium vielleicht auch noch als Kaiserministerium in Erinnerung sein. Nun kann man auch immer wieder hören, dieses Ministerium sei keines der üblichen Bonner Ministerien gewesen. Was hat den wesentlichen Unterschied zu anderen Ministerien der Nachkriegsjahre ausgemacht?
Sie sagen zu Recht, Herr Möller, keines der üblichen Ministerien, und in dem Zitat ist ja gerade auch deutlich geworden, es sind die politischen Umstände, die dazu beigetragen haben, dass hier ein spezielles neues Ressort eingerichtet worden ist, das die traditionelle Ministerienstruktur einer Regierung durchbrochen hat. Es ist die deutsche Teilung. Es ist die Tatsache, dass Konrad Adenauer Bundeskanzler dieser jungen Bundesrepublik wird, der außenpolitisch betrachtet ein Konzept verfolgt, das in erster Linie auf Westintegration orientiert ist. Für Adenauer ist es ein politisches Kalkül, ein solches Ministerium einzurichten, weil er den Jakob Kaiser, einen linksorientierten, dem linken Flügel der CDU angehörenden Politiker, in diese Regierung integrieren muss. Jakob Kaiser, Mitbegründer der CDU im Jahre 1945 in Berlin, 1947 aufgrund der Bedrängnis durch die sowjetische Besatzungsmacht zur Flucht nach West-Berlin gezwungen, ist jemand, dem die deutsche Teilung, dem die Deutschlandfrage, die Deutschlandpolitik am Herzen lag und der also die deutsche Teilung überwinden wollte und mit Nachdruck eine solche Einrichtung forderte, die die Wiedervereinigung herbeiführen sollte. Hier gilt es allerdings festzustellen, dieses gesamtdeutsche Ministerium unter Jakob Kaiser war nicht eine Einrichtung, die die große Deutschlandpolitik machen sollte. Mhm. Das war etwas, was sich der Kanzler stets selbst mit seinem Kanzleramt vorbehalten hat. Sondern die Einrichtung des gesamtdeutschen Ministeriums hatte zunächst einmal die Aufgabe, das Bewusstsein über die deutsche Teilung in der Bevölkerung in Westdeutschland, aber auch in der DDR aufrechtzuerhalten, die Kontakte zu pflegen, Vorbereitungen zu treffen für einen Fall der Vereinigung, das heißt also die rein rechtliche Seite, die in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen ist, die ja unter anderem auch die Bevölkerung in der DDR über die Entwicklung der Bundesrepublik auch die Maßnahmen der Bundesregierung mit Blick auf die Deutschlandpolitik also auch zu informieren und im Bilde zu halten. Das sind so die offiziellen Aufgaben, die dieses Ministerium hat, die man also auch vom Gründungsauftrag her, auch vom Gründungsdokument her also auch nachlesen kann. Das andere sind Aufgaben, die Sie so in diesen Dokumenten nicht finden werden, die Mitarbeiter dann in ihrer praktischen Arbeit, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, als sie feststellten, nun nicht an der großen Deutschlandpolitik beteiligt zu werden, alternative Formen zu finden, Deutschlandpolitik machen zu können und die große Deutschlandpolitik flankieren zu können. Und das ist das, worauf wir sicher auch nachher noch zu sprechen kommen werden, was mit ja zum Teil Undercover-Aktivitäten, das Hineinwirken in die DDR, antikommunistische Aktivitäten in der Bundesrepublik, flankierende Maßnahmen, um die große Deutschlandpolitik zu unterstützen.
Was Sie jetzt beschrieben haben oder angedeutet haben, das ist ja, dass das Ministerium praktisch über keinen administrativen Unterbau verfügte in Form von nachgeordneten Behörden, wie zum Beispiel Bundes- oder Landesämtern, also wie das andere Ministerien haben. Wie hat sich das Ministerium für gesamtdeutsche Fragen denn mit dieser Situation beholfen? Auf welche Netzwerke konnte es zurückgreifen, beziehungsweise welche Netzwerke hat es selber ausgebildet?
Das Ministerium an sich ist relativ klein gewesen. Auch das ist ein Charakteristikum. Ich glaube, in Ihrer Hochzeit hatten Sie etwas um die 330 Mitarbeiter, was gemessen an andere Einrichtungen in der Bundesregierung relativ klein war. Es war an den Mitarbeitern, den einzelnen Referatsleitern, hier jetzt sich einen eigenen Unterbau zu schaffen in Form von privaten Organisationen. Einrichtungen, Apparate, sogenannte Apparate des Kalten Krieges, die sich auf ihre Fahnen geschrieben haben, in den Osten hineinzuwirken, um die DDR zu destabilisieren, zu unterwandern, den Widerstandsgeist, das Ausharrungsvermögen der dortigen Bevölkerung entsprechend zu fördern. Das sind einerseits solche Institutionen gewesen. Ich denke hier beispielsweise Einrichtungen wie der Untersuchungsausschuss für freiheitliche Juristen, die KGU. Es gibt zahllose. Also es gab eine Erhebung in den frühen 50er Jahren, in denen man einfach mal ermitteln wollte, wie viel solcher privater Organisationen, die von der Bundesrepublik und vor allen Dingen auch von West-Berlin aus in den Osten hineingewirkt haben, von Seiten des gesamtdeutschen Ministeriums finanziert worden sind. Und da ist man bei rund 400 solcher Einrichtungen, private Organisationen auch angekommen. Darüber hinaus fördert das Ministerium aber auch sehr stark karitative Einrichtungen. Hier sind es vor allen Dingen auch die Kirchen, die gefördert werden, die katholische, aber auch Einrichtungen der evangelischen Kirchen, die auch in die DDR mit karitativen Aktivitäten und Aktionen mit hineingewirkt haben.
KGU, diese Abkürzung, die Sie angesprochen haben, das war die Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit.
Richtig. Gegründet in den 40er Jahren, auch sehr stark mit amerikanischer Hilfe des amerikanischen Geheimdienstes, die es sich zum Programm gemacht haben, durchaus auch mit Methoden von Gewalt und Terror die DDR zu destabilisieren und das SED-Regime letztlich zum Fall zu bringen. Das sind solche Aktivitäten gewesen und die im Zuge der amerikanischen Rollback und Liberation, also der Befreiungspolitik, das aktive Hineinwirken und das Zurückdrängen des Kommunismus an der Nahtstelle des Kommunismus in Deutschland, solche Maßnahmen natürlich der Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit unterstützt haben. Die Amerikaner. Mit dem gesamtdeutschen Ministerium sieht es hier ein bisschen anders aus. Auch da werden wir sicher vielleicht noch darauf zu sprechen kommen.
Wie sah denn nun die praktische Politik dieses Ministeriums unter Jakob Kaiser aus? Was initiierte es selber? Wozu gab es seine Unterstützung? Und wer waren die wichtigsten Akteure?
Also wenn ich es von der Spitze aus mal betrachte vom Minister selbst, der Minister selbst war der ewige Mahner, der das Gedächtnis der Erinnerung an die deutsche Teilung aufrechterhalten wollte und das also auch tagtäglich praktizierte, auch anlässlich entsprechender Gedenkfeierlichkeiten. Das ist die eine Seite gewesen, die flankierende nach außen. Die nach meinem Dafürhalten viel wichtigere Seite und auch mit Blick auf die politische Kultur und auch die Apparate des Kalten Krieges und auch wenn man deutlich machen möchte, wie Kalter Krieg an der Basis tagtäglich funktionierte, das sind die Aktivitäten des Ministeriums, in dem nun private Gruppen, Kampfgruppen, Aktionsgruppen, politische Apparate des Kalten Krieges gefördert worden sind. Und das sah so aus, das Ministerium selbst konnte natürlich, wie Sie vorhin schon gesagt haben, aufgrund des fehlenden nachgeordneten Apparates hier nicht präsent sein. Auch durfte es nicht präsent sein, wenn man sich überlegt, das Hineinwirken in die DDR, die Destabilisierung, das sind natürlich Maßnahmen gewesen, die mit einem Verfassungsauftrag eines solchen Ministeriums nicht in Einklang zu bringen waren.
Was für Aktionen fanden denn da statt?
Es findet ganz konkret, gerade in den frühen 50er Jahren, als die deutsch-deutsche Grenze noch einigermaßen durchlässig gewesen ist, hat man beispielsweise von entweder im Rahmen der Zonengrenze oder über West-Berlin, über private Apparate, beispielsweise die Ostbüros von SPD, von CDU oder auch von FDP gefördert und aufgrund von Anfragen aus der DDR Widerstandsgruppen, beispielsweise mit Propagandamaterial, mit Aufklärungsmaterial auch gefördert. Das ist also Nacht- und Nebelaktionen von solchen privaten Apparaten des Kalten Krieges, die durch das Ministerium wohlbemerkt finanziert. Das Ministerium hat finanziert, das hat im Grunde eine indirekte Förderfunktion übernommen, also auch hineingewirkt, um solchen Gruppen also entsprechend auch Argumentationsmaterial, um Widerstand auf diese Art und Weise fördern zu können und zu liefern. Es geht so weit, dass beispielsweise auch über Kontakte zu den Geheimdiensten der CIA oder auch dem britischen Geheimdienst, dass hier die Verantwortlichen im Ministerium, die für die politische Arbeit zuständig war, beispielsweise zur späten Stunde aufgesucht wurden und man hat ihnen einfach einen Koffer mit Geld auf den Tisch gestellt, das nicht verbucht worden ist, sondern ganz direkt dann an entsprechende Aktionsgruppen, von denen man also auch erwartete, erfolgreich in der Zone, wie es ja damals hieß, wirken zu können, dass diese Gelder über diese Mittelsleute aus dem gesamtdeutschen Ministerium weitergeleitet worden sind.
Bleiben wir nochmal bei den Finanzmitteln. Wie transparent war der Einsatz überhaupt? Also der Umgang mit den von Ihnen genannten Gruppen und auch die politischen Ziele setzten ja häufig Vertraulichkeit, verdecktes Arbeiten voraus. Wie war es da um die Transparenz der ministeriellen Arbeit? Also einerseits insgesamt bestellt und wie transparent war überhaupt überprüfbar, was mit den Finanzmitteln geschah?
Sie nennen das Stichwort Transparenz, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Die Transparenz war in dem Sinne, verglichen mit anderen Bundesetats oder auch Etats aus Ministerium, wenig transparent. Und das liegt in der Natur der Sache. Die Tatsache, dass man also auch in den Osten hineinwirkte und nicht nur das Hineinwirken in den Osten, auch sozusagen antikommunistische Aktionen in der Bundesrepublik selbst, Kampf gegen den sogenannten inneren Feind, der konnte natürlich nicht offengelegt werden. Und das liegt daran, dass ein großer Etat des gesamtdeutschen Ministeriums unter dem Label Kulturarbeit, Förderung von Forschungseinrichtungen, ein Pauschalbetrag gewesen ist. Aber das ist dieser spezielle Reptilienfonds gewesen, der für solche sensiblen Bereiche genommen worden sind. Und der war etwa ein Drittel des Gesamtetats, sodass Sie schon mal eine Vorstellung bekommen, einfach vom Volumen her, dass es ein sehr mächtiger Etat gewesen ist. In diesem Etat hat sich dann ab 1962, 63, als der Häftlingsfreikauf eingefädelt wurde zwischen der Bundesregierung, zwischen Bonn und Ost-Berlin, ebenfalls ein hochgradig sensibler Bereich, ebenfalls in diesen Reptilienfonds eingestellt worden, der auch kaum für Außenstehende nachzuvollziehen waren. Der Grund, weshalb man sich natürlich hier nicht in die Karten schauen lassen wollte, war es nicht, weil man nicht auskunftspflichtig gegenüber den Parlamentariern im Deutschen Bundestag sein wollte, sondern es war die hochgradige Befürchtung, dass die DDR, die ja nun in höchstem Maße auch bemüht war, Spitzel, Informanten ins Umfeld des gesamtdeutschen Ministeriums einzuschleusen, nach Möglichkeit nicht erfahren würde, wie die Finanzgrundlage solcher Aktivitäten des Ministeriums ist.
Bleiben wir noch einmal beim Geheimen. Sie hatten das ja auch schon angedeutet. Seit Beginn der 1950er Jahre wurden regelmäßige Kontakte zu amerikanischen Dienststellen gehalten und gepflegt. Von wem gingen die aus?
Zunächst einmal war das Interesse sehr groß, von Seiten des Ministeriums Kontakt zu solchen Diensten zu bekommen. Faktisch hingegen sah es so aus, dass die CIA, dass der amerikanische Geheimdienst oder auch die CIS zunächst einmal relativ wenig Interesse am gesamtdeutschen Ministerium hatte. Das lag zunächst in erster Linie daran, dass das Ministerium, so die amerikanische Sicht vor allem, zu sehr mit sich selbst beschäftigt war. Man war in einer Phase des Aufbaus, es war relativ schwer zu überschauen, was da eigentlich in Aktivitäten auch ablief. Und erst ab 52, 53, vor allen Dingen 1953 folgende, als sich auch in der amerikanischen politischen Landschaft sich einiges veränderte, hatte, wenn man bedenkt, Eisenhower wird Präsident, John Foster Dulles wird Außenminister, Dulles wird gemeinhin für die Politik von Liberation, von Befreiung, von Rollback, des Zurückdrängens des Kommunismus in Verbindung gebracht. Ab dem Moment natürlich merken auch die Amerikaner, dass sie in diesem Ministerium für gesamtdeutsche Fragen eine Institution haben, die durchaus in diese Rollback- und Liberation-Policy einzubetten war. Und so sind es 1952, 1953 vor allem die Amerikaner, die den möglichen Wert eines solchen Ministeriums erkennen und auch auf diese Einrichtung zugehen. Und wie sieht das aus? Zunächst einmal wollen die Amerikaner das Ministerium natürlich in ihre Strategie einbauen. Das funktioniert nicht ohne weiteres, weil das Ministerium sich nicht nur als Finanzier amerikanischer Aktivitäten sehen möchte, sondern vor allen Dingen auch Einblicke bekommen möchte, was die Amerikaner konkret hinter dem eisernen Vorhang an Aktivitäten vorhaben. Und so haben wir eine Entwicklung, die sich im Grunde über mehrere Jahre hinzieht. Bis etwa Mitte der 50er Jahre, 56, 57 erst kommt es zu einer mehr oder weniger annähernd gleichberechtigten Arbeit, dass also auch die Amerikaner dann erstmals sich in die Karten schauen lassen, beispielsweise Auskünfte darüber erteilen, mit welchen und wie vielen Mitteln beispielsweise die Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit unterstützt wird. Und man dann also auch sich gegenseitig abstimmt, inwieweit das gesamtdeutsche Ministerium hier in Vorleistung tritt, Mittel auch einsetzt, um Aktivitäten von politischen Kampfgruppen, die in den Osten hineinwirken, auch zu finanzieren. Ein Problem, was sich in dieser Kooperation relativ schnell herausstellt. Die Amerikaner sind anfänglich, also in den frühen 50er Jahren, 53, 54, durchaus auch noch bereit, mit gewaltsamen Maßnahmen im Osten präsent zu sein und Rollback praktizieren zu wollen. Das ist etwas, was seitens des gesamtdeutschen Ministeriums in der Form nicht getan werden möchte. Es ist ein innerdeutsches Problem. Man spricht auch damals immer von den Brüdern und Schwestern aus der Zone. Es sind Landsleute. Und auch vor dem Hintergrund natürlich ist die Distanz, die die Amerikaner über den großen Teich nach Europa und zur deutschen Problematik auch aufgebaut haben, bei den Deutschen, bei den Westdeutschen so nicht festzustellen. Sodass das Ministerium natürlich das Regime, das SED-Regime zurückdrängen möchte, allerdings nicht um den Preis hier also mit gewaltsamen Maßnahmen dies durchsetzen zu wollen.
Ja, da möchte ich nochmal nachfragen, um das etwas genereller auch herauszuarbeiten. Wie weit unterschieden sich Ost und West in der Wahl ihrer Mittel und Methoden, also gerade in der Zeit bis zu Beginn der 1960er Jahre?
Sie werden in all den Jahren, auch in der Hochphase des Kalten Krieges, nicht feststellen, dass das gesamtdeutsche Ministerium etwa Maßnahmen praktiziert hätte, wie Entführung von unliebsamen Persönlichkeiten, terroristische Anschläge, Auftragsmorde. Das sind ja Maßnahmen, von denen wir nun heute wissen, vor allen Dingen nachdem die Archive der Staatssicherheit auch freigegeben worden sind, dass umgekehrt solche Aktionen im Kalten Krieg durch die DDR, durch die Staatssicherheit geführt worden sind. Das sind Maßnahmen, die Sie so natürlich seitens des Ministeriums nicht feststellen können und werden.
Herr Kreuzberger, der Kalte Krieg war auch ein Rundfunkkrieg. Er wurde von westlicher Seite unter anderem über den Sender RIAS ausgetragen, aber eben nicht nur. 1962 entsteht im Kontext des Kalten Krieges auch der Deutschlandfunk. Ja. Nun machen wir mal etwas Geschichtsstunde in eigener Sache. In welcher Weise nahm das Ministerium den Einfluss auf den Sender und inwieweit waren Intendanz und Redaktionen dafür offen?
Also von Einflussnahme würde ich so nicht sprechen. Also es ist nicht im Sinne von Manipulation zu sehen. Wenn wir jetzt konkret auf den Deutschlandfunk zunächst einmal zu sprechen kommen, dann bleibt festzuhalten, dass natürlich das Ministerium die Gunst der Stunde nutzte, einen Sender zu haben, mit dem man in die DDR ausstrahlen konnte. Und es sieht so aus, dass das gesamtdeutsche Ministerium die Möglichkeit nutzt, auch hier entsprechend Adressen, auch Rundfunksendungen im Sinne von deutsch-deutscher Problematik mit zu initiieren, weil man also auch weiß, der Deutschlandfunk wird in der DDR gehört. Ganz stark ist das vor allen Dingen ab Mitte der 60er Jahre auch festzustellen, vor allen Dingen in einer Zeit, in der bis dahin praktizierte sogenannte Ballonaktionen, die vor allen Dingen von den Ostbüros der verschiedenen Parteien, der CDU, der SPD, aber auch der FDP durchgeführt worden sind. Das heißt also, man lässt Fesselballons aufsteigen und lässt über der DDR Propagandamaterial herunterregnen. Das sind Maßnahmen, die in zunehmendem Maße unpopulär geworden sind. Und wir kommen so langsam in das Fahrwasser einer neuen Ostpolitik. Und Herbert Wehner, der Sozialdemokrat Herbert Wehner, Minister für gesamtdeutsche Fragen, natürlich möchte auch hier deutschlandpolitisch gesehen einen neuen Kurs einlenken. Also, was bietet Wehner den Ostbüros an Kompensation an? Und das sind die Vorschläge Wehners zu sagen, wir sollten versuchen, nun auch das Instrument des Rundfunks stärker zu nutzen, vor allen Dingen seit dem Mauerbau natürlich etwas, was man in erheblichem Maße auch nur noch nutzen konnte. Und hier kam auch für Wehner das Stichwort zu sagen, wir nutzen nun die Infrastruktur des Deutschlandfunks. Also in dieser Art und Weise ist das das durchgeführt worden. Allerdings nicht in dem Sinne, dass man jetzt maßgeblich versucht hat, die Redaktionspolitik entsprechend zu beeinflussen. Ähnliche Sachen werden Sie auch feststellen, beispielsweise für den Westdeutschen Rundfunk, wo also auch hier Kontakte zwischen von Bismarck, dem damaligen Intendanten, aber auch des Ministeriums dann also auch immer wieder geführt worden, wo man nach Möglichkeiten suchte, wie der Rundfunk genutzt werden kann, um in der DDR einmal deutschlandpolitische Probleme also auch vermitteln zu können, die Haltung der Bundesregierung, aber schlichtweg auch die Situation, wie leben Westdeutsche, um über das Medium Rundfunk die Verbundenheit der Westdeutschen mit den Ostdeutschen sicherstellen zu können.
Wir haben jetzt schon einen Ausflug in die zweite Hälfte der 60er Jahre gemacht. Ich möchte da jetzt aber noch mal einen kleinen Schritt zurückgeben. Ja. Ab der ersten Hälfte der 1960er Jahre ändert sich die Politik des gesamtdeutschen Ministeriums. Stichworte dafür sind Abwendung von der Befreiungsstrategie, von der Politik des Rollback, das hatten Sie auch schon angesprochen, ja, und hin zu einer Politik der kleinen Schritte zum Wandel durch Annäherung, wie die Stichworte sind. Man kann das auch mit Namen verbinden. Auf Jakob Kaiser und später Ernst Lemmer folgte 1962 dann Rainer Barzel im Amt des Bundesministers, 1963 unter der schwarz-gelben Koalition dann der FDP-Mann Erich Mende und dann schließlich, darauf hatten Sie auch schon angesprochen, 1966 als Sozialdemokrat mit kommunistischer Vergangenheit Herbert Wehner. Mhm. Wer prägte die Deutschlandpolitik des Ministeriums nach Jakob Kaiser denn am stärksten und mit welchen Änderungen der politischen Ausrichtung war das verbunden?
Mhm. Also am stärksten kann ich Ihnen spontan sagen, natürlich ist das ab Dezember 1966 Herbert Wehner, der Sozialdemokrat, der mit seinem Ministerium alle Ressourcen und Möglichkeiten nutzt, hier aus der deutschlandpolitischen Stagnation herauszukommen und hier für Bewegung zu sorgen. Ich möchte allerdings sagen, es wäre sicher nicht möglich gewesen, wenn das Ganze keine Vorgeschichte gehabt hätte. Und da landen wir durchaus bei Rainer Barzel, deutschlandpolitisch oder in deutsch-deutschen Beziehungen, verbinden wir mit Rainer Barzel 1962, er war ja nur sehr kurz im Amt, erstmals auch ein Häftlingsfreikauf. Ein Novum in der Geschichte der deutsch-deutschen Beziehungen nach 1945. Das wird sehr stark dann auch unter seinem Nachfolger, dem Liberalen, dem FDP-Politiker und Vizekanzler Erich Mende fortgeführt. Mhm. Mende ist auch eine wichtige Person. Die Politik der kleinen Schritte, das Passierscheinabkommen, hätte nicht realisiert werden können, wenn es nicht durch die Bundesregierung gestützt und flankiert worden wäre. Und da ist es vor allen Dingen Erich Mende, der im Kabinett Erhard sich ganz massiv dafür stark macht, dass die Berliner in diese Richtung aktiv werden können. Mende scheitert dann 1966, die FDP steigt aus der Koalitionsregierung aus und wir haben die Große Koalition und jetzt erstmals einen Außenminister Brandt, der also aufgrund der Berliner Erfahrung versucht, das Außenministerium da zu nutzen. Aber wir haben einen gesamtdeutschen Minister Wehner. Wehner ist jemand, der den Schlüssel zur Lösung der deutschen Frage und zur Erleichterung der deutsch-deutschen Schwierigkeiten in Ost-Berlin sieht. Die Frage ist, was kommt jetzt an Neuerungen durch den Minister? In den 50er Jahren, in der Hochphase des Kalten Krieges, ist beispielsweise durch das gesamtdeutsche Ministerium eine sogenannte Geheimkartei eingeführt worden. Um den inneren Feind, den Kampf gegen den inneren Feind, gemeint sind Neutralisten. Gemeint sind auch durchaus linksorientierte Gruppierungen in der Bundesrepublik. Einigermaßen zu überwachen, hat das Ministerium im Verlauf der 50er Jahre bis hinein 1966 systematisch versucht zu erfassen, um welche Persönlichkeiten, um welche Organisationen handelt es sich. Selbst Herbert Wehner war in dieser Kartei. Mit dem Effekt, dass 1966 im Zuge der so sich anbahnenden neuen Ostpolitik als eine der ersten Maßnahmen diese Geheimkartei vernichtet worden ist. Wir haben jetzt erstmals eine Situation in Herbert Wehner, der über sehr gute Kontakte zu dem Kanzler Kiesinger verfügte, dass er sein Ressort auch durchaus in den Bereich der großen Deutschlandpolitik einbringen konnte. Und wie sieht das aus? Das fängt damit an, dass beispielsweise mit dem Stoff-Brief im Jahr 1967, als der Ministerpräsident Willi Stoff wieder einen neuen Versuch startete, mit der Bundesregierung ins Gespräch gekommen und einen entsprechenden Brief nach Bonn sandte, sich Herbert Wehner intensivst dafür einsetzte, dass dieser Brief erstmals beantwortet wurde. Ein Novum, was es bis dahin in der Geschichte der innerdeutschen Beziehungen so nicht gegeben hat. Wir wissen alle, dass dieser Brief, dieser Dialog natürlich über einige erste Schritte nicht weit hinauskam. Aber Herbert Wehner ist es weiter, der auch mit seinem Ministerium beim Kanzler in diese Richtung wirkt, den Draht nicht abreißen zu lassen. Wehner schafft das vor allen Dingen auch deshalb, weil er durchaus auch über die SPD-Schiene Informationen hat, dass es um Ulbricht, den Hardliner, durchaus Gruppierungen gab, die mit dieser verkrusteten Deutschlandpolitik der SED nicht mehr zufrieden waren.
Wenn Sie diese vielen Punkte aufzählen, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Sie für eine Neubewertung der Rolle Wehners im Rahmen der Ostpolitik oder für die Ostpolitik plädieren würden.
Absolut. Der Blick der Forschung war lange Zeit natürlich auf das Außenministerium, auf die Berliner Gruppe, um Brandt und Bahr zu blicken, die dann 1966 im Dezember in das Außenministerium kamen und hier neue Ostpolitik praktizieren wollten, allerdings außenpolitisch betrachtet ja relativ schnell gescheitert sind. Es ist der Minister nach meinem Dafürhalten Wehner, der einen anderen Zugang hat, der nun nicht über Moskau gehen möchte, sondern der die Adresse Ost-Berlin sieht, der jetzt, und das weiß ich nun aufgrund eigener Forschungen, im Grunde eine Konstellation mit herbeigeführt hat, die es dann nach 1969 ganz erheblich erleichtert hat, daran anknüpfen zu können und mit Blick auf die Deutschlandpolitik und die innerdeutschen Beziehungen hier Pionierarbeit geleistet hat.
Herr Kreuzberger, wir haben bisher vorwiegend über das Verhältnis von Ministerium mit Blick auf die DDR gesprochen. Wie bewerten Sie denn die nach Westen, also auf die Bundesrepublik selbst gerichtete Arbeit? Ich denke da zum Beispiel an Zusammenhänge wie das KPD-Verbot. Es gab häufig Überlegungen zur Postzensur oder auch in dem Kontext die Verfolgung Andersdenkender, die nicht in das ministerielle Politikverständnis passen wollten, wie zum Beispiel Gustav Heinemann.
Richtig. Die Devise dieser Akteure im gesamtdeutschen Ministerium, die hochgradig antikommunistisch aufgrund der politischen Sozialisation, aufgrund der eigenen Erfahrung gewesen ist, handelt danach der Devise, der Zweck heiligt die Mittel. Und vor allen Dingen, wenn man auf eigenem Terrain leichter agieren kann und den Kommunismus bekämpfen kann, dann ist das eine flankierende Maßnahme im Sinne von Deutschlandpolitik. Das Ganze ist nicht unproblematisch. Vor allen Dingen auch, wenn man sich den Verfassungsauftrag dieses Ministeriums vergegenwärtigt. Es hat Aktivitäten im Zusammenhang beispielsweise mit den Wahlen, seien es die 53er-Wahlen, seien es die Folgewahlen auch gewesen. Es geht bis in die 60er-Jahre hinein, dass das Ministerium sich im Grunde durch seine Aktivitäten durchaus auch in das Geschehen des Wahlkampfes, der Wahlkampfkampagnen eingemischt hat. Indem man unliebsame Gruppierungen, wie beispielsweise die Partei um Heinemann, versuchte zu diskreditieren und hierfür entsprechende Mittel bereitgestellt hat. Und das sind natürlich Maßnahmen gewesen, die durchaus mit dem Verfassungsauftrag eines solchen Ministeriums nicht in Einklang zu bringen waren. Mhm. Es kommt in dem Zusammenhang aber auch, muss erwähnt werden, dass man beispielsweise um solche ja, vermeintlichen und Unterwanderungsversuche, vom Osten auch gesteuerte Unterwanderungsversuche, was zum Teil durchaus auch zutraf. Es war nicht alles von der Hand zu weisen, dass man auch hier sehr eng auch mit dem Verfassungsschutz zusammengearbeitet hat. Also wenn es jetzt um die inneren Fragen geht, zum Teil auch mit dem BND, wenn es um äußere Aspekte ging. Und das eigentlich Problematische, wenn beispielsweise Äußerungen aus den Reihen der Bundesbürger kamen. Sie müssen sich das so vorstellen, da wurde ein Brief dann geschickt, ein treuer oder vermeintlich treuer Demokrat wendet sich an das Ministerium, weil er in einer Diskussionsveranstaltung jemanden hörte, der sich in irgendeiner Form positiv über die DDR geäußert hatte. Und man wollte darauf nur gegenüber dem Ministerium hinweisen. Und dann setzt plötzlich die Maschinerie ein. Man prüft sozusagen in der eigenen Geheimkartei, hat man etwas über diese Person, man leitet diese Informationen an den Verfassungsschutz nach Köln weiter. Man betreibt sozusagen Abgleich. Das ist eine Entwicklung, die nun nicht unbedingt mit den Aufgaben eines solchen Ministeriums in Einklang zu bringen ist. Schlichtweg nicht Verfassungsauftrag. Mhm. Das sind solche Maßnahmen. Vor allen Dingen auch, das darüber hinaus Problematische besteht darin, dass man solche Maßnahmen jetzt nicht nur, sagen wir, für die eigene interne Arbeit nutzte, sondern dass man solche Informationen auch an private Institutionen weitergeleitet hat. Und das ist etwas, was mit Blick auf ein demokratisches Gemeinwesen und eines solchen Ministeriums innerhalb eines solchen demokratischen Gemeinwesens höchst problematisch gewesen ist.
Hat es dabei eigentlich niemanden irritiert, dass einige dieser Maßnahmen gerade im Rückblick auf die Praktiken der NS-Diktatur doch sehr befremdlich wirken mussten? Sah darin niemand etwas Anstößiges oder zumindest Problematisches?
Sie sagen zu Recht. Also wenn man sich vergegenwärtigt, das NS-Regime war gerade mal 6-7 Jahre zu Ende. Das sagt einiges über die Sozialisation, ohne jetzt damit sagen zu wollen, dass diese Menschen Nationalsozialisten gewesen sind. Aber von der Art zu handeln sind gewisse Parallelen natürlich auch aufgetaucht. Im Ministerium selbst wurden solche Mittel als legitim im Kampf gegen den Osten betrachtet. Und ich finde, mit Blick auf die politische Kultur der frühen Bundesrepublik ist das symptomatisch. Und wir können froh sein, dass nach 1945 wir in den Westzonen und dann auch in der Bundesrepublik durch die westlichen Besatzungsmächte ein demokratisches System übergestülpt bekommen haben. Für die politische Kultur der Bundesrepublik der frühen 50er Jahre sagt das allerdings doch sehr deutlich, dass das Praktizieren von Demokratie, ungeachtet von regelmäßigen Wahlen, die man hatte, und auch von einem Mehrparteiensystem, in der Praxis doch erstmal auch erprobt und erlernt werden musste. Das ist ein längerer Prozess gewesen ist und hier durchaus auch Sozialisation aus früheren Zeiten vor dem Hintergrund des Kalten Krieges und vor dem Hintergrund, dass man sich in höchstem Maße auch bedroht sah, insgesamt zu sehen sind.